Es gibt ein meiner Lieblingsburger. Ist In-N-Out. Und ich weiß nicht, ob jemand das kennt. Echt genial. Und In-N-Out Burgers sind halt. Das Problem ist, also wenn man hier denkt, okay, all fast food Kultur ist irgendwie schrecklich und es ist alles nur, ja, es gibt halt nur Dairy, also McDonald's und Burger King, aber es gibt auch In-N-Out und es gibt auch Wendy's und es gibt auch A&W und es gibt auch all diese herrlichen Dinge, obwohl ich glaube, die A&W, wir fahren mit einer Gruppe von 17 Leuten auf eine Kanada-Reise jetzt im Sommer und ich muss meine Mitfahrer unbedingt zum A&W präsentieren. Und es gibt dort etwas ganz Schreckliches, das heißt Root Beer. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, In-N-Out haben die so geniale Burger. Und dort steht halt, wenn man da reinschaut, ein bisschen auf die Verpackung. Steht auf jedem In-N-Out Burger, auf die Verpackung, nicht auf den Burger selbst, Gott sei Dank. JN3,16. Weil der Besitzer sich entschieden hat, das ist ein bisschen sein Zeugnis. Genau diese Stelle, die wir heute gehört haben, Johannes 3,16. Nicht eines dieser Stellen, die vielleicht. Clemens, do you want to translate for? Do you need a translation? No? Okay. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht zugrunde gehen, sondern durch ihn das Leben haben. Und ich denke, wir berühren hier heute wirklich den Wesensgrund unseres Glaubens, nicht? Eine dieser wirklich ganz, ganz tiefen, tiefen Stellen. Und man kann sich ein bisschen den Kontext auch vorstellen, es ist Nikodemus war ein Pharisäer, eines der, die sich angeblich so wirklich auskannten in der Religion von damals und er hat wahrscheinlich sehr viele Bibelverse auswendig gelernt. Er konnte dir das ganze Gesetz erklären aus dem Alten Testament. Aber, und er kommt zu Jesus in der Nacht. Nicht? Er hat irgendwie Angst, während des Tages zu Jesus zu kommen. Er kommt in der Nacht zu ihm. Weil etwas hat ihn da nicht locker gelassen. Oder etwas hat ihn nicht losgelassen, besser gesagt, in seinem eigenen Herzen. Nicht offensichtlich eine Art und Weise, wie dieser Rabbi geredet hat, was er gesprochen hat. Und er sagt, wir wissen eigentlich, dass du von Gott kommst, nicht? Er hat es zugegeben, wir wissen es eigentlich. Niemand könnte die Werke tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm wäre. Nicht? Sie haben die Wunder gesehen und trotzdem haben sie konnten das irgendwie nicht annehmen. Aber er hat den Mut gehabt, nicht wahnsinnig viel Mut, als nicht während des Tages kommen, aber er ist doch mutig genug gewesen, dass seine Unruhe ihn nicht losgelassen hat, dass er das überhaupt. Also er musste dann eine Antwort finden für seine Frage. Und er kommt zu Jesus in der Nacht und er möchte etwas erfahren. Nicht? Und Jesus beginnt diesen Experten der Religion. Nicht der alles wusste, wie das Gesetz funktioniert, wie gesagt. Nicht genau, was du alles vor Vorschriften, den, weiß nicht, 300, 400, 500 Vorschriften, das gab im Alten Testament, dass du alles, all diese Gebote, die du halten musstest. Er kannte das alles. Und Jesus auf einmal lässt ihn sehen, er hat nichts gecheckt eigentlich. Er hat eigentlich nichts verstanden, um was es eigentlich geht. Und ich meine, diejenigen mal, also vielleicht wäre eine kleine Hausaufgabe, mal Johannes Kapitel 3 zu lesen, eine neue Freizeit die nächste Woche. Aber heute haben wir nur diese eine ganz kleine Stelle, nicht wo Jesus, und man kann sich das so richtig, weiß nicht, ich kann mir das so richtig vorstellen, nicht wie er, der eins ist mit dem Vater, der alles, was er hat, von dem Vater empfangen hat, nicht? Mit welcher Inbrunst, mit welcher Innigkeit, mit welcher Tiefe er diese Worte den Nikodemus gegenüber gesprochen hat, dass dieser Nikodemus, das in seinem Herz so tief gebrannt war, diese Worte, sie nie vergessen hat und dann später den Johannes, den Evangelisten, dann auch irgendwann mal wahrscheinlich nach der Auferstehung erzählt hat und das dann auch wiedergegeben hat, nicht? Dieses, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht nur irgendwie. Nicht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Und wenn wir ein bisschen nachdenken über dieses Fest, ja, also Dreifaltigkeit, wer ist Gott eigentlich? Und wenn wir sagen, ja, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm, würde gleich Johannes mal später sagen in einer seiner Briefe. Aber was ist die Liebe? Weil es ist ja nicht so, dass Gott ist, wie die Liebe ist, die wir auch zueinander haben, sondern eher andersrum. Wenn wir wissen wollen, was Liebe ist, müssen wir auf Gott schauen. Er zeigt es uns. Er bezeugt es uns, was Liebe ist. Und da gab es immer wieder verschiedene Versuche, das zu erklären, mit Begriffen, mit Bildern, nicht in der Geschichte, mit Worten auch. Nicht? Man redet zum Beispiel von dieser Communio, das Latein, also dieses Gemeinschaft auf Deutsch würde man sagen, Communion auf Englisch würde man sagen, nicht? Dieses Communio, also eins werden mit jemandem, aber wo auch das Wort eigentlich Munus drin steckt und das ist so, heißt so viel wie Opfer, Gabe. Und heißt aber auch zugleich Auftrag, Sendung. Eine Gemeinschaft, die geschaffen wird von zwei Personen, nicht nur einfach irgendwie, sondern, das hat auch das schöne, das deutsche Wort, Gemeinschaft. Du musst was schaffen, du musst dranbleiben. Das passiert nicht einfach, nicht, dass zwei Menschen zusammenkommen. Es braucht auch diese Gabe, diese Hingabe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, nicht, er gab, aber nicht nur irgendwie etwas, er gab nicht etwas von sich selber, sondern er gab sich selbst hin. Und wenn wir in das Herz Gottes selbst schauen wollen, also diese Dreifaltigkeit ist hier genau das, nicht, der Vater gibt sich völlig hin und der Sohn empfängt alles, was er ist vom Vater und er gibt sich völlig ihm zurück. Eine Gemeinschaft von Liebe, die wir uns nicht ansatzweise vorstellen können. Und ein anderes Bild dafür, versucht einmal der Papst Benedikt irgendwie zu erklären, so ein bisschen anhand der Philosophiegeschichte, zwei Worte, das die Griechen haben für die Liebe, ist Eros und Agape. Nicht? Diese Eros, wo wir auch unsere Erotik her haben, diese Gedanke von einer hinaufsteigende, ergreifende Liebe. Platon würde das ein bisschen breiter sehen als wir. Er würde sagen, der Eros ist einfach die Leidenschaft nach allem, was gut und wahr und schön ist. Ich weiß nicht, ob der Melchior irgendwie dort seinen Wahlspruch oder sein Motto hat. Aber diese leidenschaftliches, ergreifendes des anderen, nicht? Was ich liebe, wir sehen es auch in Hohenlied der Liebe, nicht ein Buch in der Mitte der christlichen jüdischen Bibel, wo es steht, der Bräutigam oder die Braut ergreift den Bräutigam und hält ihn fest und lässt ihn nicht los, bis ich dich in die Kammer meiner Mutter hineinführe. Nicht das gleiche Wort, interessanterweise, das Johannes nutzen würde, um zu beschreiben, wie Maria Magdalena nach der Auferstehung Jesus ergreift, nicht festhält. Und da kann man auch verstehen, warum Jesus sagt, dann lass mich los, ich bin noch nicht, weil der Arme konnte wahrscheinlich gar nicht mehr atmen, weil nicht so Bear-Hug-mäßig. Nicht? Also es ist dieses so wirklich packen, festhalten, nicht loslassen. Und das ist der Eros, nicht? Ich möchte mehr von dem, weil mein Geliebter gehört mir und ich gehöre meinen Geliebten. Und ich will den anderen und ich will ihn nicht loslassen. Und ich möchte ihn nur für mich haben, nicht diese ergreifende Liebe. Und dann gibt es aber auch die Agape, die dieses sich hingebende Liebe ist. Und der Papst Benedikt, der in seiner Reflexion über diese zwei Worte nachdenkt und sagt, okay, Gott ist Liebe, aber es ist ja nicht so, dass Gott nur rein Agape wäre, sondern Gott ist voll und ganz Eros. Er ist ergreifende, sich verschwendende, leidenschaftliche Liebe. Nur, was ist seine Leidenschaft? Worin besteht sie? Nicht seine Leidenschaft, sein Eros ist es, gerade sich hinzugeben. Und deswegen sind in Gott Eros und Agape ein und dieselbe Sache. Seine Leidenschaft ist die Hingabe. Und wenn wir begreifen wollen, was Liebe eigentlich heißt und was es heißen sollte, wenn wir erfüllt werden wollen, weil wir sind Abbilder dieser Liebe, wir sind Abbilder Gottes. Und deswegen können wir nur dann unseren Lebenssinn finden, wenn wir so lieben und in dem Maß, den wir so lieben, wie Gott liebt. In dem Maß deshalb auch, in dem in uns immer mehr Eros Agape wird, in dem in uns immer mehr diese Leidenschaft wird, uns zu schenken für Ausgaben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Aus seiner Seite fließt ein bisschen Blut und Wasser. Als ich früher auf meiner Ranch, mein Papa, wir hatten leider alle unsere Tiere hatten Namen, es war nicht eine gute Idee, wenn man sie nachher essen wollte. Und mein Papa hat dann immer so mit dem Gewehr gemacht, nicht irgendwie. Und das war natürlich noch schlimmer, weil, also da musstest du irgendwie gut schauen vorher. Und dann musste ich halt immer reingehen mit dem Messer und fertig machen. Das war immer nicht schrecklich, also irgendwie, ja. Anyway, und der Punkt ist halt, am Ende, sorry für dieses Vergleich, aber wenn du jetzt nicht, du musst das Tier ja irgendwie ausbluten, weil du willst, also das Blut muss rausrennen, sonst schmeckt das Fleisch schrecklich und so. Und am Ende kommt ein bisschen dieses Syrum, dieses, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, das ist halt so eine Flüssigkeit, das nicht mehr reines Blut ist, sondern, und das ist, was halt rauskommt aus Jesus. Am Ende kommt nur noch ein bisschen dieses Wasser raus, nicht, ja, Wasser, aber dieses warum? Weil es kein Blut mehr gab, er war ausgeblutet. Nicht, er ist dieses Lamm Gottes, der sich völlig verausgibt für uns. Nicht, das ist die Symbolik auch dahinter, dass der Johannes beschreiben will. Nicht, er konnte nichts mehr geben, er hat bis zum letzten Tropfen alles für dich und dich und dich und dich und für mich gegeben. Nicht? Und wenn wir das mal ein bisschen an unsere Zunge zerrinnen lassen könnten und begreifen könnten und den Herrn anflehen könnten, Herr, hilf uns zu verstehen, wenn das wahr ist, wenn der Pfarrer da vorne nicht nur irgendwelchen Blabla, Hokuspokus, ich weiß nicht, was er herumlabert, sondern wenn das wirklich wahr sein sollte, dann ist es ja unglaublich. Was für ein Wert ich für diesen Gott haben muss. Wenn er nicht nur für die Menschheiten allgemein, die 6 oder 7 oder 8 Milliarden und die Milliarden von Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben, sondern wenn er sich für mich hingegeben hat. Ich lebe im Glaube am Sohn Gottes, der mich geliebt, der sich für mich hingegeben hat, würde Paulus später mal sagen. Und deswegen sagt auch Johannes hier gleich, damit jede, die an ihn glauben, nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott gibt sich hin, aber er ist wahnsinnig respektvoll von unserer Freiheit. Er ist unfassbar respektvoll von unserer Freiheit, weil er ja die Liebe ist. Und ich kann nicht jemand sagen, du musst mich jetzt lieben. Kann ich machen, aber es wird wahrscheinlich das eher das Gegenteil verursachen, nicht wahr? Jemand zu zwingen zur Liebe, das wird nicht gehen. Er versucht, unser Herz zu erobern. Und deswegen lässt er uns völlig frei. Ich kann machen, was ich will. Er lässt mich völlig frei. Und deswegen ist halt der erste Schritt auch zu diesem nicht zugrunde geben, sondern das Leben haben, ist Annahme dieser Liebe. Glaube ist nichts anderes als Annahme der Liebe Gottes. Eigentlich ist es gar nichts anderes als das. Es ist Ja zu sagen zu diesem Geschenk. Das ist, was Glaube in seiner letzten Instanz ist. Und daher können wir nochmal an Jesus denken, in diesem Moment mit Nikodemus, nicht mehr oder weniger ihm sagen, hey, wenn du das leben willst, wenn du wirklich leben willst, also wenn du jetzt nicht daherkommst nur als so Spion der Pharisäer, sondern wenn das jetzt eine echte Frage ist, wenn du dich fragst, was muss ich tun, bisschen wie der reiche Jüngling, nicht der ähnliche Situation, zu Jesus rennt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Wenn du wirklich die Fülle am Leben haben möchtest, denn ich bin gekommen, das Leben, euch das Leben zu schenken und das Leben in Fülle, das Erste, was du machen musst, du musst bereit sein, diese Liebe anzunehmen. Du musst bereit sein, Ja zu sagen. Und das ist der erste Grund, warum manchmal Liebe ziemlich tough ist, oder? Weil wir Menschen dazu tendieren, sehr oft uns selbst erlösen zu wollen. Also Liebe von jemand anders anzunehmen, das fängt schon mal da an. Ich kann mich erinnern, ich war mit meinen Mitbrüdern und irgendwelche Laien auf demselben Tisch und wir waren zu 6, es gab 5 Schnitzel. Und jemand wollte mir das Schnitzel servieren und alle anderen haben in eine andere Richtung geschaut. Und das ist dann total peinlich, nicht wenn ich jetzt das Schnitzel nehme, weil also der Pfarrer und da gibt es aber nicht genügend für die anderen. Und nicht da die Demut zu haben, die Liebe anzunehmen, da tun wir uns manchmal einfach schwer. Und auch wenn der andere, der uns gerade liebt, Gott heißt. Ich glaube, eines der Grundprobleme des Menschen liegt ja gerade darin, dass wir unser eigener Gott sein wollen. Nicht, dass wir unser Leben selbst in der Hand nehmen möchten, dass wir uns selbst erlösen wollen. Dass wir glauben, wir schaffen das schon alles selber. Ich habe mein Leben unter Kontrolle. Ich kriege das schon alles irgendwie hin. Und anzuerkennen, nee, ich brauche Hilfe. das schaffe ich nicht alles. Ich muss nicht alles kontrollieren. Ich muss nicht alle Erwartungshaltungen dieser Welt erfüllen, auch nicht meine eigene. Ich darf Fehler haben. Also all das anzukennen, diese Demut zu haben, da tun wir uns manchmal einfach, das ist nicht immer so einfach, einfach uns lieben zu lassen, auch gerade wie wir sind. Und trotzdem, wie schön es ist, wenn wir das schaffen, weil dann müssen wir nicht diese ganzen blöden Masken anhaben. Dann müssen wir nicht ständig irgendwas vormachen zu uns selbst oder zu irgendjemand anderen. Dann darf ich einfach sein, wer ich bin, auch in meiner Unzulänglichkeit und meiner Schwäche. Ich habe vor kurzem lese es immer wieder mal, ein Buch, das mir sehr gefällt, von Robert McKee, Story. Vielleicht kennt es der ein oder andere, besonders jene, die vielleicht die Film oder sowas studieren. Manche würden sagen, er ist der Guru vom Drehbuchschreibern, der Robert McKee. Und sein Buch, ich weiß auch nicht, ob er Christus ist, nicht, keine Ahnung, aber analysiert halt hunderte von Filmen. Und es ist sehr, sehr, ich finde es halt sehr spannend, sein Ansatz, weil er auch zeigt, dass die Filme, die am meisten Geld machen weltweit, das sind alles griechische Tragödien in drei Akten. Letztendlich. Also es gibt auch ein paar Ausnahmen, aber im Grunde genommen, die meisten Filme sind griechische Tragödien in drei Akten. Und ich war im Gespräch vor kurzem mit einem anderen Mitbruder, der jahrelang in Kalifornien gearbeitet hat, auch in Hollywood. Und wir sprachen ein bisschen über dieses Thema und du sagst, weißt du, ich glaube eigentlich der Grund, also weil das ist schon faszinierend, oder wie ein Film, der über Kulturen, kulturelle Hintergründe, egal, weltweit Menschen begeistern kann. Manche Filme natürlich, andere überhaupt nicht. Ja. Aber manche Filme haben diese Fähigkeit nicht von Millionen von Menschen. Und wie kann das sein? Und wahrscheinlich, weil sie, und er würde halt auch sagen, weil sie einen Nerv treffen, das einfach zutiefst im Menschen drinnen ist. Diese Sehnsucht, nicht, man ist in meinem Alltagstrott, da passiert irgendwas, dann bin ich herausgefordert. Und dann muss ich das versuchen zu überwinden. Nicht? Und dann kommt dieser Widerspruch, nicht? Dann kommt dieses Kämpfen, dieses Ringen hin und her. Und dann irgendwann, dann schaffe ich es oder schaffe ich es halt nicht, das zu überwinden. Es kommt zu einem Klimax und da heiraten sie und wenn alles, dann leben sie noch heute und wenn sie nicht gestorben sind und so. Aber eigentlich ist diese Geschichte, glaube ich, und diese Sehnsucht, die wir auch eigentlich, warum berührt uns das so? Nicht, du hast in einem Film einen Cocktail von Leiden, von Angst, von Leidenschaft, von Liebe, von alles Möglichen drinne und das fasziniert dich total. Und seine Überlegung ist halt zu sagen, ja, vielleicht ist es etwas, was grundgelegt ist dem Menschen. Dass er nicht einfach eine Sehnsucht hat nach einer Liebe, ich liebe mal und ich habe jetzt alles, was ich will und alles läuft so genau, wie ich haben möchte und alles ist super, sondern irgendwie, es braucht dieses Ringen, es braucht dieses Überwinden, es braucht auch diese Hingabe, dieses auf sich Risiko nehmen, um das Herzen zum Beispiel jemand anders zu erobern und nicht. Und unsere halt Theorie oder die Theorie dahinter ein bisschen, was ich halt nicht ganz uninteressant finde, ist, dass auch zum Beispiel, was wir machen in der Messe, ist letztendlich auch eine Art griechische Tragödie in drei Akte. Ist ein ähnliches Ding. Und eigentlich unser ganzes Leben ist ein bisschen das. Also, dass vielleicht die Big Story, also es ist nicht so, sozusagen, was Gott gemacht hat für den Menschen, er kommt auf diese Welt, sich hinzugeben für uns, um uns zu erlösen, unser Herz zu erobern, um uns mit ihm nach Hause zu nehmen, ist nicht wie die Filme, sondern die Filme sind eigentlich wie diese Big Story, die eigentliche Big Story, um die es heute geht. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn hingab. Und das brauchte Opfer. Nicht? Also tough love auf Englisch heißt normalerweise in unserem Sprachgebrauch, mich als Kanadier, es ist, wenn ich zum Beispiel ein Kind sagen muss, okay, du darfst jetzt nicht deinen Finger in diese Steckdose eintun. Das ist nicht eine gute Idee. Und du haust das Kind auf den Finger. Das Kind schreit und ich darf nicht meine Hände da rein. Das sieht total interessant aus. Zwei Löcher da und wie ist denn das, wenn ich ein bisschen Wasser auf meine Finger tue? Und du als Eltern musst dann halt tough sein und sagen, nee, das machst du nicht. Aber nicht, weil du das Kind hast, sondern weil du das Kind ja liebst eigentlich. Manchmal musst du jemand was sagen, ein Drogenaddikt oder ein Abhängigen, Drogenabhängigen oder ein, weiß ich was, Dinge, die tough sind, weil du ihn liebst. Also das ist ein Aspekt der toughen Liebe, aber manchmal ist auch Liebe einfach tough, weil es mir schwerfällt, weil es von mir etwas abverlangt. Und das sehen wir halt vor allem am Kreuz. Das sehen wir gerade in diesem Evangelium von heute. Nicht so sehr hat Gott die Welt, dass er seinen Sohn hingibt. Das sehen wir im Kreuz. Und deswegen auch dieses schöne Kreuzzeichen finde ich immer wieder. Und ich das immer uns daran erinnern möchte, du bist ein Christ. Und du sagst, dass dein Symbol das Kreuzzeichen ist. In den ersten Jahrhunderten war das verboten. Nicht? Da haben die Christen das nicht benutzt, weil die ganze Kreuzigungsgeschichte zu aktuell war, weil immer noch Leute gekreuzigt worden sind. Nicht? Wir gewöhnen uns halt an das. Schönes Kunstwerk, mehr oder weniger. Manche sind ziemlich kitschig. Aber das Kreuz, was es eigentlich heißt, und zu sagen, wir stehen und wir sind die Menschen des Kreuzes. Wie sind es in manchen Schreiben, die wir heutzutage so hören, nicht? Leider, nicht, wenn irgendwelche Bomben irgendwo hochgehen. Ja? Die Menschen des Kreuzes. Oder diese 21 Leute, die da an dem Ufer da in Libyen vor ein paar Jahren umgebracht worden sind. Nicht? Und nachher, wo man sich fragt, wie wusste man, dass sie alle Christen sind? Ja, weil die Kopten alle bei der Taufe hier ein Kreuzzeichen hineingetattoo bekommen. Und dann kannst du nicht außen so tun, als wärst du irgendjemand anders. Und das Interessante war auch gerade, als die geköpft worden sind, es waren eigentlich 21, nicht nur 20. Und der 21. war eigentlich gar kein Christ. Aber als er gesehen hat, wie die gestorben sind, hat er ihn so beeindruckt, dass er hatte gesagt, ich bin auch Christ. Hat sie so beeindruckt. Aber was ich halt sagen wollte, ist das Kreuzzeichen ist unser Zeichen. Und was ich halt euch einladen möchte, ist vielleicht nichts anderes mal diese Woche, mal ganz bewusst das Kreuzzeichen zu machen. Ich sage, ich glaube an einen Gott, der dreifaltig ist, der sich aber offenbart am Kreuz. Nicht, was hat das Kreuz mit dem Vater und dem Sohn und Heiligen Geist zu tun? Ja, weil wer ist der Vater, Sohn und Heiliger Geist? Er ist Gott. Und wer ist Gott? Er ist die Liebe. Und was ist Liebe? Ja, dort sehen wir es. Nicht, wir behaupten, dass wir sehen, wir begreifen. Wenn ich verstehen möchte, was Liebe ist, dort sehe ich es. Hingabe. Leidenschaftliche Hingabe. Ein Eros, das Agape wird. Mein Eros ist es, mich hinzugeben. Und ich sage, ich möchte das leben. Ich weiß, ich bin schwach. Deswegen bitte ich im Namen des Vaters und nicht auf meinen eigenen Namen. Ich bitte den Herrn, dass er mir da hilft. Er weiß, ich bin unzulänglich, ich mache immer wieder Fehler, ich bin immer wieder egoistisch. Aber ich bitte dich um deine Hilfe, dass ich diese Hingabe leben kann. Und that's tough. Besonders, wenn ich nicht nur heute, sondern morgen oder auch übermorgen und übermorgen auch noch leben möchte. Und zugleich ist es aber auch ein Hilfeschrei zu Gott. Weil ich weiß, wenn ich alleine das versuche für ein paar Tage, dann bin ich geburnt out. Oder wie sagt man das auf Deutsch? I'm burned out.
Ausgebrannt.
Sehr schnell. Ich brauche immer wieder diese Quelle, diese Liebe. Ich muss immer wieder zu ihm zurück, dass er mir die Kraft gibt, das auch dann wirklich zu leben. Also beten wir füreinander. Also nächste Woche und die Woche drauf. Pater Timo nächste Woche, nicht dann übernächste Woche. Wollten wir noch über ein paar weitere, also konkretere Aspekte reden, über dieses Tough Love, was jetzt eigentlich konkret heißt. Aber vielleicht einfach eine Einladung an diese Woche ist, sich nochmal bewusst zu werden, was Liebe eigentlich heißt, wenn wir sagen, Gott ist Liebe. Heute wird Liebe ja benutzt als, also es gibt so viele Begriffe, was ist Liebe? Nicht liebe dich, manchmal heißt es eigentlich ganz das Gegenteil. Aber für uns Christen hat es eine ganz besondere, ganz bestimmte Bedeutung. Und hoffentlich können wir immer mehr Zeugnis davon ablegen. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir. Amen.